Jesus, was für ein Geschenk ist es, dass du Mensch geworden bist, dass du zu uns gekommen bist und dass das alles verändert hat, dass wir durch dich wieder ein Teil von Gottes Familie sein können. Und jetzt so gute, starke 2000 Jahre später erwarten wir das, dass du wiederkommst und wollen offen und bereit sein, auch gerade an Weihnachten dich zu empfangen, dich reinzunehmen in unser ganz normales Leben, zu erwarten, dass du dich zeigst, dass du da bist, mitten im noch Arbeiten vor Weihnachten, in Schule, in Kindergarten, in der Familie, in Gutem und in Herausforderungen. Wir heißen dich willkommen und wir bitten dich, dass du dich drin zeigst und dass du redest, auch heute durch den Gottesdienst, durch die Lieder, die wir singen, durch deine Worte aus der Bibel, was du auch immer gebrauchen willst. Ich bitte dich darum, dass du dieses Wunder tust, dass du dich zeigst und uns offen vorfindest für dich. Amen. Zu Beginn möchte ich dich heute Morgen mit hineinnehmen in die Geschichte von einer sehr, sehr spannenden Frau. Und ich habe ewig lang online gesucht, ob ich ein Bild von ihr finde, aber nee. Deswegen, ich wollte sie dir vorstellen, leider ohne Bild heute Morgen. Und diese Frau, sie heißt Emma Berger. Emma Berger kommt aus Korntal, ja, so ein Stück westlich von Stuttgart. Die von euch S60 oder S6 fahren, da hörst du vielleicht auch hin und wieder mal diese Station. Sie kommt aus oder kam aus Korntal und zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war sie Röntgenschwester. Ja. So war da der Berufstitel dafür. Und nach ihrer Berufszeit war es aber eben so, dass sie durch die Arbeit, durch die Kontakt mit der ganzen Strahlung in diesem Job wahnsinnig krank geworden ist. Und es war eigentlich klar, auch von Medizinern her, ihr Leben geht einem Ende zu. Und dann passiert das wilde Verrückte, dass Gott sie wieder gesund macht. Und sie kommt an diesen Punkt, dass sie sagt, Gott, wenn du dieses Wunder tust, dass du mich wieder gesund machst, dann will ich dir mein Leben zur Verfügung stellen. Und so entsteht wiederum was sehr, sehr Wildes. 1963 zieht sie mit einer Gruppe von Christen los und wandert aus nach Israel. Sie wandern aus nach Israel und kommen in eine kleine Stadt, die heißt Zikron Jakov. So im Hintergrund siehst du so ein bisschen das Mittelmeer hier so. Das, was daraus entstanden ist, ist jetzt hier so dieser vordere Teil. Die gründen sowas wie ein Kibbutz. Kibbutz ist eigentlich hier so eine Form von jüdischem gemeinschaftlichem Leben, so kommunemäßig. Das ist ein christlicher Kibbutz. Und sie sagen, wir sind hier in Israel, um Gottes Volk Gutes zu tun, nachdem unser deutsches Volk ihm so viel Schweres angetan hat. Und so kommen die 1963 nach Israel, wohnen in diesem kleinen Städtle, Zikron Jakov. Ich war da mit meinen Schwiegerleuten und Debbie vor Jahren mal. Und das ist heute ein Kibbutz, eine Größe von 800 bis 900 Leute, die da wohnen und leben. Damals eher eine kleine Ansammlung von Leuten, die am Anfang eben Selbstversorger waren. Ja, haben halt geguckt, wie kommen wir hier durch. Und dann nimmt diese Geschichte eine weitere wilde, unerwartete Wendung. Emma Berger liest Jeremia 9 und dort heißt es, denn der Tod ist durch unsere Fenster gestiegen. Der Tod ist durch unsere Fenster gestiegen. Und sie hat einen Traum, eine Vision von einem Kästle, das dafür sorgt, dass die Luft sauber wird. Sie träumt von einem Kasten, der Gase in der Luft neutralisiert. Sie träumt von einem Apparat, aus dem Luft strömt, die nicht nach Tod schmeckt. Ganz wilde Nummer. Und so aus dieser Erfahrung raus, aus diesem Bibellesen und diese wilde, verrückte Vision haben von diesem Kasten, der Luft erzeugt, die nach Leben schmeckt, gründen sie hier, ich glaube 1977, gründen sie Bethel Zikron Jakov Industries. Und sie beginnen da damit, in diesen 70er Jahren Belüftungs- und Filtersysteme zu bauen. die dafür sorgen, dass Luft entsteht, die nicht nach Tod schmeckt. Und es juckt erstmal kein Schwein. Das Ding ist erstmal komplett erfolglos. Was ist da geworden aus Jeremia 9, aus diesem Traum hier und dieser Erwartung, wow, wir sind hier, um Gottes Volk was Gutes zu tun. Und das Ding floppt erstmal gnadenlos. Und dann verändert sich die Geschichte um sie herum. Der Mittlere Osten hat eine Geschichte voller Konflikte, Golfkrieg, alles Mögliche, wo es klemmt. Spätestens dann 9/11, hier so das World Trade Center, das durch islamistischen Terror angegriffen wird. Diese Jahre und Jahrzehnte, die sorgen dafür, dass plötzlich eine riesige Nachfrage da ist. Aus dem Nichts heraus wird aus einem kleinen Kibbutz, in dem man bis heute Schwäbisch schwätzt, wird hier plötzlich ein Unternehmen, das Belüftungs- und Filtersysteme verkauft, entwickelt, produziert und verkauft und die heute in ganz Israel zu Hause sind. In Krankenhäusern, in Schulen, in Privatgebäuden, in Regierungseinrichtungen, militärische Einrichtungen, überall. Man hat dann hier so ein Teil, das man rauszieht und plötzlich hast du da mitten in deinem Haus hier so ein Teil, in dem du drin sein kannst, selbst wenn irgendwo aus welchem Land raus auch immer ein ABC-Angriff da ist. Dieser kleine schwäbisch sprechende Kibbutz aus Israel ist heute mit seiner Technologie Weltmarktführer. In über 100 Ländern kriegen die ihr Zeug verteilt. NATO, Europa, alle möglichen Promis kaufen sowas. Nebenbei machen sie auch noch Marmelade und andere Dinge. Und das alles beginnend mit einer Frau, die Jeremia 9 liest und diese Vision hat von einem Kästle, das dafür sorgt, dass Luft nicht nach Tod schmeckt. Würdest du aufgrund von einem Traum und einem Bibelvers beginnen, am anderen Ende, nicht am anderen Ende der Welt, aber auf einem anderen Kontinent ein Business zu gründen? Ich glaube, wenn mir das jemand sagen würde, in der Gemeinde würde ich als Pastor sagen, guck nochmal, ja, prüf nochmal, ob das wirklich Sinn macht. Manchmal passieren wilde Dinge da, wo Menschen sich auf Gott einlassen. Manche führt es in so wilde Orte, wie in dieses kleine Städtle Zikron Jakov. Und manche bedeutet es, man ist einfach da, wo man immer ist und Gott tut dort wilde Dinge. In Städte wie Böblingen, in so kleine komische Städte namens Zikron Jakov in Israel, auf der Alp und auch mitten in Galiläa, die Schwäbische Alb Israels. Dahin möchte ich dich heute mitnehmen, wo eine ähnlich, eigentlich nochmal viel, viel wildere Geschichte passiert, wo sich jemand so auf Gottes Ansage einlässt. Ich möchte dich mitnehmen in diese Geschichte aus Lukas 1, Verse 26 bis 38. Und da heißt es, Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Und da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, Gott hat dir seine Gnade geschenkt, der Herr ist mit dir. Und Maria erschrak über diese Worte und fragte, was hat dieser Gruß zu bedeuten? Und da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu Großem bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Und der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich, wird auf dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Und deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im 6. Monat schwanger und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Und dann sagte Maria, ich diene dem Herrn. Es soll mir geschehen, wie du gesagt hast. Und da verließ sie der Engel. Was noch immer Berger in Israel passiert, ist nur der minimale, ist an sich schon wild und verrückt, aber ist nur der minimale Abklatsch, das minimale Verhältnis zu dem, was an diesem wirklich absolut stinknormalen Tag an einem unglaublich unbedeutsamen Ort einer sehr, sehr unbedeutenden jungen Person passiert. Es ist absolut, es riecht alles noch unrelevant. Irgendwo in Israel, Schwäbische Alb Israels, ganz ländliche Region, ist nicht viel los. Unbedeutsamer Ort, unbedeutsame junge Frau, ohne jeglichen Stand, ohne jegliches Ansehen. Und trotzdem ist plötzlich Gott durch seinen Engel da und sagt zu ihr, sei gegrüßt, Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir. Das sind Dinge, die eigentlich nur bedeutsame Menschen in der Bibel gesagt bekommen. Nicht irgendwie ein hergesprungenes Teenager-Mädel, das irgendwo am Ende der israelischen Welt lebt. Und dementsprechend wahrscheinlich irgendwo mitten im ganz Normalen drin, im Frühstücken, beim Lesen, beim E-Mail-Schreiben, beim Wäschemachen, bei was auch immer, komplett unerwartet, wird sie von Gott so angesprochen, die Maria. Es trifft mitten in ihr Leben hinein. Es muss eine unglaubliche Situation gewesen sein, dass sie gesagt bekommt, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn zur Welt bringen, nenn ihn Jesus. Und es wird nicht einfach ein normales Kind, sondern er, wenn man das sowieso eine Checkliste hat, er erfüllt alle alttestamentlichen Verheißungen von dieser Person, die in Israel Messias genannt wird. Kannst du das vorstellen? Komplett unerwartet. Irgendwo in deinem ganz normalen Alltag kommt plötzlich senkrecht von oben so eine neue Wirklichkeit in dein Leben. Komplett unvorbereitet. So bekommt sie das gesagt, dieses Kind wird die volle Ladung von Gottes Verheißungen erfüllen. Er ist Nachkomme von König David, er wird König auf dessen Thron sein, ewige Herrschaft, Gottes Sohn. Und vielleicht kennst du ambitionierte Helikoptereltern, ja, die jeden Aspekt des Lebens ihrer Kinder überwachen und von allem schon wissen, wie es zu laufen hat. Selbst denen wäre das zu viel. Ja? Wenn du manche Helikoptereltern hast, die wissen schon, mein Kind macht Abi, studiert, dann wird es Staatsanwalt, Neurochirurg, Vorstand bei Daimler oder sonst was. Aber das, was Maria gesagt bekommt, übersteigt das alles komplett. Er sagt, dein Sohn wird König über Israel werden. Und nicht nur irgendwie ein ganz stinknormaler. Und diese Geschichte, sie fährt ja nochmal einen Gang hoch. Das, was sie bisher hört, ist schon überfordernd. Aber dann legt der Engel hier nochmal nicht nur eine Schippe, sondern einen ganzen Berg drauf. Als sie fragt, wie soll das möglich sein? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Da sagt der Engel, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Und deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Spätestens da muss dir der Müsli-Löffel hier aus dem Gesicht fallen. Und alles, was gerade los ist, komplett daneben sein. Und selbst normale Schwangerschaften in geregelten Verhältnissen sind schon ein großes Ereignis. Aber das, was sie hier mal so kurz hier gesagt bekommt, du wirst schwanger werden, ohne Sex zu haben. Gott ist der Papa. Wie soll das Ganze laufen? Ja? Berechtigte Frage. Wer wird mir diese Geschichte glauben? Was sagt der Josef um alles in der Welt? Was für ein Gespräch erwartet sie mit ihrem Verlobten? Ja, du, Josef, sie ist so, da war so ein Engel da. Also wäre ich Josef hier. Was sagen ihre Eltern? Was sagt ihr Dorf? Ja, jeder, der irgendwie hier im Dorf groß geworden ist, weiß, hier Dorftratsch, da kommt das Internet hinterher. Ja? Das, bumm. Da weiß einer was, eine halbe Stunde später ist dein Dorf informiert. Und in dieser Zeit so eine Geschichte. Das Dorf wird einen Tratsch des Jahrtausends feiern. Und das alles bekommt diese junge Frau gesagt. Die ist Teenager, die ist 13, die ist 14. Ja? Wenn ich mir das vorstelle, ich selber als Papa mit 38, ich würde rückwärts vom Stuhl fallen. In eine doch deutlich gesätteltere und gefestigtere Lebenssituation. Aber es ist eine junge Teenagerin mit 13 oder 14 Jahren. Sie bekommt es gesagt von Gott. Wie würdest du auf so eine Berufung reagieren? Wenn plötzlich der Engel in deiner Küche steht oder in eurem Wohnzimmer oder plötzlich da steht, als du den Badschrank zumachst, steht er da neben dir und sagt dir sowas. Ihr nehmt es irgendwie alle recht gefasst hin, ja? Oder ihr seid gut drin, eure Emotionen zu verbergen. Vielleicht beides, wer weiß. Gnadenlos überfordert vielleicht. Vielleicht verwirrt, was war in meinem Kaffee? Vielleicht ablehnt, Gott sucht dir jemand anderen. Es wäre alles möglich, es wäre alles drin. Und ich vermute, die wenigste von euch, von uns hier in diesem Raum, haben das erlebt, dass Gott von einem Moment in den anderen eine so verändernde Berufung ausspricht. Sagt, dein Leben wird in diese Richtung gehen. Und doch, vielleicht gab es das durchaus auch schon, dass du den Eindruck hattest, es ist dran, diese Ausbildung zu machen und dann dies zu machen. Ich kenne Leute, die haben diesen Eindruck so senkrecht von oben gehabt, hier bei der ersten Begegnung, diesen Mann werde ich heiraten. Und es soll Leute geben, die bekommen von Gott den Eindruck, geh in ein anderes Land, gründe dort ein Business und guck mal, was passiert. Die wenigsten von uns haben so eine wilde Erfahrung wahrscheinlich. Und Maria, die erschrickt ja auch berechtigt. Und zwischendurch stellt sie diese Frage, wie soll das möglich sein? Die ist nicht blöd. Die sieht klar in die Welt hinaus. Und doch, ihre Frage ist mehr so eine Verständnis- als eine Zweifelfrage. Und dann am Schluss, nachdem sie all das gehört hat, was ich jetzt euch ja auch noch mal so auftürmend erzählt habe, kommt einfach nur dieser kurze Satz hier. Kommt einfach in Vers 38 dieser kurze Satz. Da sagt sie, ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Und dann heißt der Engel geht. Bumm. Und das Ding ist geschwätzt. Nach all dem, was sie gesagt hat, kommt sie an den Punkt zu sagen, ich diene dem Herrn und es soll mir passieren, was du gesagt hast. Trotz aller Konsequenzen, die noch kommen werden und die sie wahrscheinlich nicht überblickt, trotz aller schwierigen Gespräche, die kommen werden. Wie gesagt, Josef, your family, das Dorf mit dem Tratsch des Jahrtausends und alles, was so kommt. Und trotz all dem sagt Maria hier mit ganz viel Vertrauen, Gott, ich diene dir und dein Weg ist mein Weg. So. Mit wenig elegante schwäbisch-deutsche Worte heute zusammengefasst. Also sie sagt, Gott, ich diene dir, dein Weg ist mein Weg. Kein Wort, das von dir kommt, wird kraftlos sein. Gott, wenn das dein Weg für mich ist, dann gehe ich den. Und du weißt schon längst, wie das irgendwie sinnvoll hinkommen soll. Und mit der Punkt ja ist, Gesundheit, ist, dass Maria nicht eine Heilige ist. dass die nicht irgendwie perfekt oder fehlerlos ist. Es ist eine von vielen jungen, unverheirateten Frauen in einem Kuhkaff. Und sie bekommt mehrmals gesagt, Gott gibt dir ein unverdientes Geschenk. Wir haben es mit jemand ganz einfachem, normalen zu tun und diese Person lässt sich auf Gott ein und sagt, Gott, ich diene dir und dein Weg ist mein Weg. Wie schon gesagt, die wenigsten hier wahrscheinlich haben so eine wilde Geschichte wie eine Maria oder wie eine Emma Berger. Und doch gibt es mehr als genug, was dir und mir Gott vor die Füße legt und sagt, dazu bist du berufen. Noch ganz unabhängig von deiner Lebensgeschichte gibt es mehr als genug Dinge, von denen Gott sagt, das wird zu deinem Leben gehören, wenn du zu mir gehörst. Nur ganz kurz drei Dinge, das, was Jesus seine Jünger und die Leute sagt hier. Das wichtigste Gebot ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit aller Seele, mit allem Denken, allem, was dazugehört. Und dann sagt er, und das Zweite, das genauso relevant und wichtig ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagt seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, der darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Sind das dünne Bretter? Du musst nicht mal hier dazu berufen sein, Gottes Sohn auf die Welt zu bekommen. Das, was Jesus, was Gott Menschen auf den Weg mitgibt, die mit ihm leben. Ganz ehrlich, mir sind diese dicken Bretter genug. Und es gibt noch ein, zwei, drei mehr. Zu sagen, Gott, ich merke das, ich lese die Stellen und sie fordern mich raus. Sie fordern mich raus, mitten in dem ganz normalen Alltag, der zu meinem Leben gehört. Manchmal mit Fragen, will ich das wirklich? Schaffe ich das überhaupt? Und trotz dieser Herausforderung wünsche ich es mir, an diesen Punkt zu kommen, wie eine Maria, die sagt, Gott, ich diene dir. Dein Weg wird mein Weg. Mit allem, was ich am Stolpern bin. Und das waren jetzt ja nur so diese allgemeinen Sachen. Und dann kommen vielleicht in deinem Leben sehr konkrete Dinge mit dazu. Die Tage hast bei uns aus Ehningen ein junges Paar am Esstisch, mit denen wir darüber gesprochen haben, was bedeutet es, dass sie heiraten. Und mit ihnen die Bibel da durchzugehen und zu gucken, hey, ihr werdet euch vor der Gemeinde gegenseitigen Versprechen geben und es entsteht ein Bund, es entsteht eine Verbindung, die mehr ist als dieses Ja von euch. Dass es dort heißt, dass Jesus sagt, was Gott verbindet, das soll der Mensch nicht trennen. Und sie haben ein Bild und eine Klarheit davon bekommen, worauf lasse ich mich da ein? Wenn du verheiratet bist, ist Ehe eine Art von Berufung, die du bekommen hast. An richtig guten Tagen oder auch an richtig wilden und bescheidenen. Auch da drin heißt Gott, ich diene dir. Mein Weg ist dein Weg oder andersrum, dein Weg ist mein Weg. Es geht weiter mit deinem Beruf an die Stelle, wo du vielleicht einen Eindruck hast, da fühle ich mich mal mehr oder mal weniger wohl. Und doch ist es vielleicht genau der Ort, an den dich Gott berufen hat. Und sagt, da will ich, dass du ein Segen sein kannst. Mit den guten Tagen im Team, mit den Erfolgen, die ihr feiert, mit einem knurrigen Chef, mit einer wirtschaftlichen Situation, die dein Herz höher schlagen lässt, aber nicht, weil es so gut läuft. Gott, ich diene dir, dein Weg ist mein Weg, auch an dieser Stelle. Und es ist nicht anders an diesen Orten, wo du sagst, hey, ich bin weder verheiratet, noch bin ich am Arbeiten. Genauso dort, wo du weißt, da habe ich meinen Platz bekommen, da bin ich zu Hause, das ist meine Rolle, das ist meine Aufgabe. Gott, ich diene dir, mitten an diesem Ort. Und dein Weg ist auch mein Weg. Es gibt manchmal so diesen wilden Gedanken, dass man sagt, wow, wenn Gott, wenn ich das tue, was du willst, dann musst du aber gucken, dass es läuft. Also ja, die Hoffnung habe ich, dass Gott dann irgendwie hilft, aber das gibt es manchmal auch so ein bisschen, so fast gar so ein bisschen wie bei einem Vertrag mit einem Dienstleister. Ja? Also wenn ich den Dienstleister, oder wenn man jetzt hier so einen konkreten Kfzler in der Hütte sitzen hat, ja, wenn ich hier die Kfz-Werkstatt zahle dafür, dass sie am Turan irgendwas erneuern, dann habe ich die Erwartung, dass das nachher auch läuft. Dass der Zahnriemen oder was auch immer dann mal hier hops gehen könnte, dass das danach wieder funktioniert. Das ist die Erwartung, dass das geht. Und so könnte man manchmal vielleicht auch diese Situation haben, Gott, wenn ich mich auf dich einlasse, dann habe ich die Erwartung, dass du nachher auch lieferst. Dass du das irgendwie sinnvoll, gut und laufend bringst. Vielleicht sogar mit der heimlichen Erwartung, dass es problemlos werden muss. Im Schwäbischen würde man sagen, dass einem das Wasser der Buckel nuff läuft, ja? Dass das Wasser plötzlich einen Berg hochläuft. Weil Gott, ich lasse mich ja auf dich ein, also muss der Neckar halt auch wieder den Berg hochfließen. Und es gibt genug Momente, wo Christen an diesem Punkt stehen und sagen, Gott, ich habe mich auf dich eingelassen. Ich hab mutig gesagt, ich will dir dienen, ich will mich auf dich einlassen und dein Weg wird mein Weg. Und es sorgt für Probleme. Es sorgt für Probleme im Geschäft, wenn ich mich zu dir stelle. Es sorgt für Situationen in unserer Familie. Wir beten, wir hoffen, wir vertrauen dir, aber es tut sich nicht, was wir erhofft haben. Das Verhältnis zu einem Menschen wird nicht einfacher. Gott, fällt es an meinem Vertrauen? Fällt es daran, dass ich bereit bin, dir zu dienen? Ich will dir noch dienen. Und mein Weg, ja, der soll von deinem bestimmt sein. Die Spannung bleibt. Und wenn du in die Lebensgeschichte von Maria reinguckst, da denkt man ja manchmal dann so, ja, jetzt kriegt sie diese Geburt angekündigt und dann sind halt nachher noch die 9 Monate und nachher ist der Zwerg auf der Welt, batsch, bumm, fertig, alles ist gut, die Hirten kommen, dann die Kals aus dem Iran, aus dem Irak kommen hier, die Sterndeuter. Oh, es ist alles gut, hey, happy end und die Geschichte ist geschwätzt, ja, Gmäts Wiesle, fertig. Aber nein, guck dir ihre Geschichte an. Guck dir Marias Geschichte an. Sie sagt, Gott, ich diene dir und dein Weg, oder ja, dein Weg ist auch mein Weg. Die bringt dieses Kind irgendwo zur Welt, wo es weder Hebamme noch sonst irgendwie Support und Unterstützung gibt. Es wird so sein, dass sie mit Josef nachher ins Ausland flieht, nach Ägypten, ohne eine klare Ansage, wann können wir wieder heim. Es wird nicht einfach in ihrem Leben. Es gibt diese Situation, da waren sie als komplette Sippe hier in Jerusalem und dann gehen sie wieder heim. Zu Hause merken sie, heute Jesus ist gar nicht da. Und sie suchen ihn, gehen nach Jerusalem, finden ihn im Tempel wieder. Er sitzt bei den Schriftgelehrten und redet mit denen. Und als seine Mama mit pochendem Herz diesen Kerl wieder hat, sagt er halt, was hast du gedacht, wo ich bin? Ich bin im Haus von meinem Papa. Es gibt diese andere Situation, da ist Jesus hier schon umringt von Jüngern. Er hat schon seine Jünger dabei. Es hören ihm Leute zu. Und von draußen kommt seine Mama und seine Geschwister, seine jüngeren Geschwister. Und sie kommen nicht rein und sie lassen nach Jesus rufen. Und dann kommt dieser Satz, wenn ich den als Papa höre, dann zerbricht es mein Herz. Weil da sagt dann Jesus, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er zeigte mit seiner Hand auf seine Jünger und sagte, das sind meine Mutter und das sind meine Brüder. Und die Geschichte, die Litanei geht noch weiter. Eine Maria bekommt mit, wie Jesus gefangen genommen, verurteilt wird, wie eine komplette Stadt als ein riesiger Mob seinen Tod fordert. Sie ist dabei, als Jesus auf diesem Berg Golgatha gekreuzigt wird. Sie ist mit dabei am Ostersonntagmorgen, als dieses Grab leer ist. Der letzte Ort, an dem man noch trauern kann, ist leer. Und sie erlebt aber auch Jesus, wie er wieder auferstanden ist. Sie erlebt ihn. Sie bekommt die Himmelfahrt mit. was diese Berufung an diesem komplett beliebigen Tag, mitten an diesem komplett bedeutungslosen Ort, für diese eigentlich sehr, sehr unbedeutsame junge Frau bedeutet. Das beschäftigt sie nicht nur die kommenden 9 bis 10 Monate. Das beschäftigt einen Großteil ihres Lebens. Und sie hat kein Happy End mal so kurz und schnell vor Augen. Aber sie hat diese Perspektive am Schluss, dass Gottes Weg mit mir Sinn gemacht hat. Ich frage mich, ob sie das immer wieder im inneren Ohr gehabt hat, gesagt hat, dass als der Engel zu ihr gesagt hat, Gott ist mit dir. In dieser Litanei an Ereignissen, die ihr Leben nicht nur auf den Kopf gestellt haben, sondern für immer geprägt haben, diese Hoffnung, Gott, du bist mit mir. Dass er da ist, nachdem sie so mutig gesagt hat, Gott, ich diene dir. Dein Weg ist mein Weg. Sie sich immer wieder dran festgehalten hat, an diesem Versprechen, du Begnadete, Gott ist mit dir. Er ist mit mir, selbst wenn diese Gnade ein ganz komisches Gesicht und einen ganz komischen Beigeschmack hat. Vielleicht trifft dich dieser Text heute an einem Punkt, an dem du dich fragst, will ich mich Gott an einer Stelle einlassen? Oder vielleicht steckst du mitten wo drin, dass du so wie Maria mitten in ihrem Leben denkst, du sagst, Gott, ich habe mich so auf dich eingelassen. Und jetzt geht mein Leben gerade irgendwie so senkrecht in eine dumme Richtung. Gott, wo bist du? Und sich da mittendrin an ihm festzuhalten und zu sagen, ich habe dir dieses Versprechen gegeben, ich will dir dienen, ich will zu dir gehören und dein Weg soll mein Weg sein. Ich brauche dich. Ich brauche dich mitten in dem, was meinen heutigen Sonntag und meine neue Woche so kurz vor Weihnachten ausmacht. Und wenn du möchtest, lade ich dich ein, im Gebet jetzt in der Stille ihm das zu sagen. Egal, wo dein Punkt gerade ist, zu sagen, Gott, hier bin ich. Vielleicht ihm neu mutig dieses Versprechen zu geben. Oder ihn zu bestürmen mit dem, was du sagst, ich habe dir dieses Versprechen gegeben. Wo bist du gerade? Lade dich ein, ihm zu begegnen im Gebet. Oder einfach kurz eine Weile still da zu sitzen. Und dann bete ich zum Schluss wiederum mit uns. Guter Gott, du kennst uns durch und durch. Du weißt, was der Einzelne, die Einzelne im Gebet gerade zu dir gesagt hat. Mit diesem Wunsch, mit dieser Sehnsucht, zu dir zu kommen, dir zu dienen, sich dir zur Verfügung zu stellen, mitten an dem Ort, an dem du uns jeweils hingepackt hast. Mitten in diesem Alltag als Studi, als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin, als Mama, als Oma, als Opa, als Freund, als Nachbar. Und weil ich gesagt habe, ich wünsche mir diesen Mut, dir nahe zu sein und dir zu dienen und dein Weg mein Weg sein zu lassen. Und du weißt, um die gerade mit diesem Weg kämpfen, mit so fast so ein bisschen Maria-mäßig sagen, hey, ich habe mich auf dich eingelassen und jetzt passiert das. Und wo sie um das Vertrauen und die Beziehung zu dir ringen und Fragen haben und hoffen, und dass du dich zeigst mitten da drin. Und sie das erleben und es zugesagt bekommen, hey, dass du da bist, dass es Sinn machen wird, so wild, so komisch, so unerklärbar und mit so viel Warum es auch besetzt ist. Wir halten uns dir hin, mit offenen Herzen, offenen Armen und hoffen drauf, dass du das tust, dass du dich zeigst als der wirkliche, echte, lebendige, der uns kennt und sieht und sucht, nachgeht, in den Arm nimmt und wieder neu Mut gibt für diesen Weg, der gerade zu unserem Leben gehört. Wir fehlen uns dir an. Und vielleicht mit einem mutigen, vielleicht mit einem vorsichtigen, vielleicht auch mit einem ängstlichen Herz sagen wir dir, dass Gott, wir dienen dir. Dein Weg ist unser Weg. Amen.